Hallo, herzlich willkommen. Ahlan wa sahlan, yumkinuka mashahada hadhal hiwar mar atajama al-arabiya min khilal taf'il hadhal khayar fil adadat. Das war Hocharabisch und ich habe damit nur noch mal darauf hingewiesen, dass auch für dieses, aber alle weiteren unserer Videos die Möglichkeit besteht, auf YouTube Untertitel zu aktivieren, entweder auf Arabisch oder Deutsch. Genau, und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Divan-Vodcast-Format vom Divan Center. Das ist unser politischer Think Tank und ein neues politisches Format, das wir hiermit eröffnen wollen. Und unser heutiger Gast ist dafür Christian Hanelt. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Politikwissenschaftler, Experte für den Nahen Osten und auch Referent der Bertelsmann-Stiftung. Herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und mein Kollege ist wie auch in den letzten Folgen Ewald König.
Und Darius Hoffmann.
Genau. Ja, dann wollen wir mal direkt beginnen mit der ersten Frage. Sie haben ein Buch geschrieben, und zwar Ein Ring aus Feuer, wie Europa den Nahen Osten verloren hat. Und
ein bisschen gleich herzeigen.
Ja. Wie Europa den Nahen Osten verloren hat und ihn neu gewinnen kann. Da habe ich mich natürlich als erstes gefragt bei dem Untertitel, das impliziert ja so ein bisschen, dass Europa und der Nahe Osten früher mal zusammen waren. Und daher meine Frage, so war früher alles besser?
Genau vor 21 Jahren. Und ich habe das Buch geschrieben mit der Veröffentlichung 20 Jahre Invasion, geführte amerikanische Invasion in den Irak, gemeinsam mit einigen europäischen Staaten. Und die Frage, ist die militärische Intervention in den Irak 2003 legitim und legitimiert, hat ja Europa gespalten. Und zwar in so einer Tiefheit, in so einer Dramatik, dass das damals 2003 der Tiefpunkt europäischer Außenpolitik gewesen ist. Die genaue Spaltung zwischen 7 Ländern, die für die militärisches Engagement an Seiten der Amerikaner im Irak gewesen sind und 8 unter Leitung von Deutschland und Frankreich, die dagegen gewesen sind. Und diese Spaltung war so tiefgreifig, dass es sehr lange gedauert hat, bis die Europäer wieder angefangen haben, Außen- und Sicherheitspolitik gemeinsam zu gestalten. Und im Prinzip sind wir mit den Kriegen und Konflikten, die wir jetzt im Nahen Osten heute erleben, auch wieder in einem Tiefpunkt, dass wir uns als Europäer unter den 27 nicht einig sind, wie wir wirklich unseren Anspruch, eine Zwei-Staaten-Lösung Israel-Palästina, einen Beitrag zum Ende des Nahostkrieges zu leisten, nicht gerecht werden können, weil wir so gespalten sind über die Frage, wie wir uns engagieren sollen. Also es gibt Parallelen. Es war auch in der Vergangenheit schon schwierig. Es ist heute vielleicht sogar noch schwieriger. Aber es ist richtig, Herr Hofmann, wir haben in den 1990er Jahren viele Chancen verpasst, Konflikte nicht nur im Nahen Osten zu lösen.
Wir haben, Herr Hanelt, europaweit die neue Regelung mit den Verschlusskappen bei den Mineralwasserflaschen. Aber wir haben keine gemeinsame Außenpolitik und Sicherheitspolitik. So wie damals nach dem Irakkrieg, als auch heute, haben wir verschiedene Lager unter den EU-Mitgliedstaaten und eine schwache Kommission in dieser Hinsicht.
Wir sind jetzt an einem Scheidepunkt, weil durch die Wahl von US-Präsident Trump zu erwarten ist, dass er Deutschland und Europa extrem wirtschaftlich und politisch unter Druck setzt. Es ist bei aller Unklarheit, wie er außenpolitisch verfahren wird, doch eindeutig, er will die Handelsbilanz zwischen Europa und den USA verändern. Handel ist deshalb so wichtig, weil die Frage Handel in der völligen Autonomie der Kommission liegt. Das heißt also, die EU-Kommission verhandelt für alle 27 Mitgliedstaaten die Frage der Handelsbeziehung mit der Welt. Nicht nur mit unseren Nachbarn im Süden, Nahost und Afrika, sondern eben halt auch transatlantisch oder eben mit Südamerika, Mercosur oder den reichen Golfstaaten GCC. Ja? Also da Handel ist ein zentrales Machtinstrument der EU-Kommission. Und die Trump-Administration wird uns sicherheitspolitisch sehr stark unter Druck setzen und einfordern, dass wir als Europäer nicht nur in der Ukraine, gegebenenfalls auch wirklich in der weiteren Nachbarschaft Nahost und Nordafrika mehr Verantwortung tragen, wobei wir nicht wissen, wo er politisch hinsteuern wird. Das heißt, dieser Gegensatz zwischen, ja, der Streit zwischen 27 über Kleinigkeiten in Anführungsstrichen des Alltages, die Sie angesprochen haben, Herr König, bis zu diesem Anspruch, wir müssen uns besser aufstellen, damit wir sozusagen auch unseren Wohlstand als Europäer sichern, damit wir unsere Zukunft und unseren Zusammenhalt sichern, das wird eine sehr große Herausforderung sein. Und die Frage jetzt, werden die 27 zusammenhalten unter dem Druck, dass die Amerikaner sie herausfordern werden? Oder werden wir das Gegenteil erleben? Das heißt, dass die Populisten, die wir in einigen EU-Staaten bereits an der Regierung haben, sehen wir Ungarn mit Ministerpräsident Orbán, sehen wir Italien mit Ministerpräsident Meloni, werden sie sich gestärkt fühlen durch die Wahl von Trump in Amerika, weil sie das auch als ein populistisches Zeichen wahrnehmen und sagen, wir gehen jetzt nicht gemeinsam europäisch auf ihn zu, sondern wir suchen bilateral unser Heil, ne, im Sinne, in Anführungsstrichen, Italy first, ja, oder Hungary first, ja. Wenn wir den Weg gehen, dann wird Europa noch schwächer aufgestellt sein und in den nächsten 4 Jahren eine noch unbedeutende Rolle spielen. Vor diesem Scheideweg sind wir in den nächsten Monaten.
Da wäre meine Anschlussfrage direkt, ob wir nicht schon auf diesem Weg in dem Populismus oder ins rechte Lager sind, wenn man sich beispielsweise das ist nämlich das, was ich mit geeinter EU-Außenpolitik häufig in Verbindung bringe, diese Anti-Migrationsabkommen, die man mit vielen Ländern in Nordafrika, Nahen Osten, Subsahara-Raum geschlossen hat, ob es jetzt Tunesien ist, Ägypten, Libanon, Mauretanien, glaube ich.
Marokko.
Und weitere sollten ja folgen. Also das ist wirklich das, was ich immer als erstes mitbekomme, wenn es wieder irgendwelche Abkommen zwischen der EU und eben der Region gibt.
Herr Hofmann, es ist richtig, wir hatten in den letzten 5 Jahren der EU-Kommission unter Leitung von Frau von der Leyen gab es für die europäische Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik einen Kommissar aus Ungarn. Und wenn ich europäische Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik meine, heißt, dieser Kommissar war zuständig für den Westbalkan und die Türkei, die beide Regionen eben halt Beitrittskandidaten sind. Zuständig auch für die 6 Länder in der östlichen Nachbarschaft, wo eben auch die Ukraine zugehört, wo Georgien zugehört und alle Länder der südlichen Nachbarschaft in Nahost und Nordafrika. So, und er hat in seiner Zeit nach vorne gestellt die Frage Migration, aber eben, wie Sie gesagt haben, Hofmann, unter einem sehr negativen Aspekt Abwehr, Abwehr, Abwehr. Und daraus ist auch der Geist entstanden, einige dieser Abkommen mit Ländern aus dem Süden, eben klassischerweise, wie Sie gesagt haben, Tunesien, wo es sehr deutlich wurde, dass man eben mit dem sich autoritarisierenden Präsidenten dieses Abkommen geschlossen hat, das doch sehr stark durchklingen lässt. Ja, wir machen zwar schöne wirtschaftliche Projekte mit euch, aber wir erwarten, dass die irreguläre Migration gestoppt wird. Und dieser Duktus zog sich durch weitere Abkommen. Es ist aber so, dass das auch in Ägypten sich schon wieder geändert hat. Da sind sehr viel andere Aspekte nach vorne gekommen. Auch die Frage der grünen Energietransition. Also andere Aspekte, wie wir mit den Ländern im Süden zusammenarbeiten können. Aber auch da sind wir jetzt vor einem Wendepunkt. Wird jetzt mit der neuen EU-Kommission, die wohl hoffentlich gewählt wird im Europaparlament jetzt Ende des Monats und dann ihre Arbeit aufnehmen würde am 1. Dezember. Wird sie diese Art von Abwehr und negativen Kooperationsaspekten fortsetzen oder wird sie eher das tun, was sie signalisiert mit einer neuen Kommissarin für das Mittelmeer und den Nahen Osten? Denn die Kommission will signalisieren, dass ihnen die Region auf der anderen Seite des Mittelmeeres doch wichtiger ist, als nur über negative Migrationsabwehr zu reden. Und ich habe die Anhörung der Kommissarin, das ist eine kroatische Politikerin, die jetzt zuständig sein wird für das Mittelmeer und den Nahen Osten, mir das ganz genau angehört. Und sie stellt die wirkliche Partnerschaft auf Augenhöhe in den Vordergrund. Sie will brechen mit der negativen Nordafrika-Politik, die wir in den letzten 5 Jahren hatten. Sie möchte positive Akzente setzen, sie möchte eine andere Form von Migrationspolitik einleiten, die baut auf gemeinsame Skill-Partnerships, also gemeinsame Aus- und Fortbildung von jungen Leuten, weil sie sagt, wir haben ein Demografieproblem, alternde Bevölkerung in Europa, wir brauchen Arbeitskräfte, wir haben in Nordafrika ein Überhang an jungen Leuten. Wir haben auch dort fehlen ausgebildete Berufe, dort fehlen Krankenschwestern, bei uns fehlen Krankenschwestern. Wir haben eigentlich im Prinzip die gleichen Probleme auf beiden Seiten des Mittelmeers. Wir brauchen eigentlich einen gemeinsamen Arbeits- und Ausbildungsmarkt rund ums Mittelmeer. Da gibt es Chancen. Sie will diese Chancen hervorheben. Natürlich muss sie sich dann durchsetzen gegen den österreichischen Kommissar, der für Migration zuständig ist und sicherlich eher auf Fragen von, wie können wir die Grenzen weiter hochziehen oder wie können wir mit polizeilichen oder anderen Mitteln versuchen, das zu steuern. Ich glaube, man erreicht schon sehr viel, Herr Hofmann, wenn man die Frage der Mobilität fair gestaltet. Mhm. Es kann nicht angehen wie in den letzten Jahren, dass Studierende aus dem Nahen Osten und Afrika, die ganz normal im Erasmus-Plus-Programm sind, dass die ihr Studium nicht antreten können, weil die Visa nicht da sind. Wenn alleine solche Dinge schon geklärt sind, ja, es kann nicht sein, wir wollen unsere Partnerschaft mit den reichen Golfstaaten stärken, ja, mit Katar, mit den Emiraten, mit Saudi-Arabien. Wir wollen die Erasmus-Plus-Programme mit denen ausbauen. Wir wollen Horizon, wir wollen diese ganzen People-to-People, die ganzen Zusammenkünfte, Projekte ausbauen, gemeinsame Forschung ausbauen. Und da braucht man eine Visapolitik, die das Reisen und das Zusammenkommen einfach erleichtert und nicht erschwert. Mhm. Wenn man das schon machen würde, würde man ganz andere Signale aussenden. Denn am Ende des Tages ist es so, unser Wert Europas in der Nachbarschaft, aber auch in der Welt sind die Begegnungsmöglichkeiten, das sind die Netzwerke, die wir aufgebaut haben durch unsere Projekte. Und die können wir nicht durch eine negative Migrationspolitik zuschließen. Wir müssen sie durch eine positive Mobilitätspolitik öffnen, weil das ist die Stärke. Ja, diese Netzwerke sind die Stärke, sie werden uns tragen. Und gerade in einer Zeit, wo es so stark nationalistisch ausgeht und dieses Zeichen aus Amerika ist, muss man diese Netzwerke stärken, auch übrigens die transatlantischen. Mhm.
Übrigens bei dem Thema Migration, wenn ich das Buch ansehe, Ein Ring aus Feuer, ich sehe große Migrantenströme in der Zukunft noch kommen, weil eben viele Leute dem Ring aus Feuer entfleuchten möchten.
Den Klimawandel auch.
Klimawandel und viele andere Probleme. Wie geht man in Zukunft damit um, ohne dass rechtspopulistische Parteien ihren Honig daraus saugen?
Also ein Ring aus Feuer kommt eigentlich von dem Punkt her, dass es eine Freundschaftsbeziehung gibt, die geografisch verbunden ist und man kommt aus ihr nicht raus. Sprich, also wir sind verpflichtet, durch unsere geografische Nähe miteinander zu arbeiten.
Eigentlich mehr Europa und die Region als Amerika und diese Region.
Ja, ich meine, Amerika ist schon einfach wichtig, weil wir müssen einfach realistisch sein. Wir sind da, das ist eine andere Form von Wertegemeinschaft mit den Amerikanern, aber insbesondere einfach auch die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und die Menschenbeziehungen sind so eng und so dicht verflochten, das kann man nicht vergleichen und nicht mal eben so einfach ersetzen. Das wird uns gegebenenfalls auch durch die Trump-Administration tragen. Aber mit Nahost und Nordafrika, mit einem Ring auf Feuer, ja, wir haben so viele Probleme, aber eben auch so viele Potenziale. Und es ist immer wieder wichtig, sachlich, auch gerade bei dem Migrationsthema oder auch bei dem Klimathema, mit großer Sachlichkeit an das Thema zu gehen. Auch wenn ich mit einer Sorge starte. Also eine meiner größten Sorgen jetzt mit der Trump-Administration ist, dass sie das Zeichen ausgibt, Ausstieg aus dem Pariser Klimaprotokoll, Bergung von Rohstoffen oder Erdölbohrung oder Gasölbohrung in Naturreservaten. Dabei brauchen wir eigentlich genau das Gegenteil, ja. Wie jetzt auch wieder die Klimakonferenz in Baku in Kasachstan zeigt. In Aserbaidschan zeigt, Herr König, rufen alle zu einer Urgency auf, ja. Also wir haben in unserem Ring aus Feuer, also rund ums Mittelmeer, ein erhitztes Mittelmeer. Es ist 3 bis 4 Grad zu warm. Wir reden in der Region Nahost und Afrika. Ich habe ja hier auch mit einigen Karten versucht, das zu untermauern. Unsere Region Nahost und Afrika, aber eben halt auch Spanien, Italien, Griechenland, all die Länder kämpfen nicht mit 1,5 Grad, sondern mit weit über 2 Grad. Und zwar nicht übermorgen, sondern heute und morgen.
Und den verheerenden Waldbränden.
So ist das mit den verheerenden Waldbränden. Und eben dadurch, dass das Mittelmeer zu warm ist und sich nicht mehr abkühlen kann, kommen eben starke Wetterphänomene, wie eben diese ganzen Überflutungen bis nach Österreich, Slowakei und Polen. Oder eben jetzt, was wir in Spanien erleben. Es sind Wetterphänomene, die immer schon da waren. Aber sie kommen aufgrund der Überhitzung des Mittelmeeres einfach in eine solche große Extremheit, dass wir solche Katastrophen erleben werden, die wir vielleicht auch gar nicht mehr bezahlen können. Auf der einen Seite, was europäisch gut läuft, ist wirklich tatsächlich die Unterstützung bei Waldbränden rund ums Mittelmeer, dass sozusagen in dem europäischen Katastrophenunterstützungskontext, wo dann eben zum Beispiel griechische Flugzeuge auch die Türkei unterstützen oder algerische, die Spanier unterstützen oder umgekehrt. Also da funktioniert einiges mit den Nachbarn in Sachen Katastrophenbekämpfung. Aber wir sind wirklich eine Schicksalsgemeinschaft, was die Frage des Klimawandels angeht. Und es ist auch so, dass der Klimawandel ist wirklich eine gemeinsame, so große Herausforderung, dass wir in den nächsten 5 Jahren mit der EU-Kommission dieses Thema angehen müssen. Es sind eigentlich 3 Dinge, die wir angehen müssen. Die Konflikte und Kriege lösen, das Klima schützen und die Arbeitsplätze schaffen. Das hängt deshalb alles damit zusammen, wenn die Kriege und Konflikte in der Region weitergehen und es ist mehr als Israel-Palästina, dann ist so eine Instabilität in der Region, dass wir die Frage von Arbeitsplätze schaffen und Klima lösen nicht gut bearbeiten können, weil alle Investitionen, die wir brauchen für grüne Energieentwicklung, für Arbeitsplätze schaffen, für Veränderung der Lieferketten, brauchen ein stabiles Umfeld. Die brauchen Lösung von Kriegen und sie brauchen Rechtsstaatlichkeit in den Ländern, weil wer investiert? Wir werden auch nur investieren, kennen wir auch als aus unserer Persönlichkeit, wenn wir wissen, das ist ein stabiles Umfeld und es herrscht dort ein Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit. Ja. Und das sind jetzt wirklich die großen Herausforderungen für die EU-Kommission, für die EU und die EU-Kommission. Schaffen wir es als EU wirklich jetzt mal die neuen Kriege und Konflikte in Nahost und Nordafrika irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu befrieden, damit wir einsteigen können wirklich in Investitionen für grüne Entwicklung und nachhaltiges Wirtschaften?
Ja, vielleicht ergänzend dazu nochmal, das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, was ich wirklich wichtig finde, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass EU-BürgerInnen im Schnitt 6-mal so wohlhabend sind wie die Einwohner der Region Nordafrika, Nahe Osten. Und dieses Wohlstandsgefälle, was Sie auch beschrieben haben, das alleine ja schon, reicht ja schon als Grund, warum man diese Länder verlassen möchte manchmal und eben sich auf den Weg Richtung EU macht. Und dann bleibt das Mittelmeer eben plus Klimawandel einfach nach wie vor so die tödlichste Grenze der Welt. Und ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Probleme in dieser Mittelmeerregion eben zusammen. Und jetzt in so kurzer Zeit und in dieser geballten Form. Deshalb lassen Sie uns vielleicht nochmal jetzt auf konkrete Konflikte in der Region schauen. Aktuell ist der Nahostkonflikt wahrscheinlich das polarisierendste Thema. Aber da wäre jetzt meine Frage auch direkt an Sie. Woran liegt es denn, dass von Seiten Europas oder von Seiten der USA noch keine Lösung auf den Tisch gelegt wurde, auch im eigenen Interesse, wie Sie gerade gesagt haben. Man möchte ja auch eine stabile Region haben, damit man Investitionen tätigen kann und einfach Risiko minimiert.
Also der Nahostkrieg hat 6 unterschiedliche Facetten. Das ist der Hamas-Israel-Krieg in Gaza. Das ist die Enteignung und Konfrontation mit den Palästinensern in der Westbank und in Ostjerusalem. Das ist der Hezbollah-Israel-Krieg im Südlibanon, das dritte. Das sind die Angriffe der Houthis auf Israel und das Rote Meer aus dem Jemen. Das sind 5, die Milizenaktivitäten in Syrien und die Reaktion des israelischen Militärs auf die Stellung von Milizen, die mit den iranischen Revolutionsgarden verbunden sind. Und das ist eben die noch schwebende israelisch-iranische Konfrontation, die wir ja 2-mal erlebt haben, durch auch direkte Angriffe von iranischen Drohnen und Raketen auf Israel und israelische Gegenreaktionen in Iran selbst. Dieses Konglomerat von Konflikten in dem einen Krieg legt die gesamte Region lahm. Mhm. Das heißt, die Versorgung des Gases aus dem östlichen Mittelmeerraum durch die Kooperation Israel mit Ägypten und dann mit Europa, mit Zypern und Griechenland ist davon einfach betroffen. Libanon und Israel teilen sich ein Gasfeld, was über LNG alles für uns in Europa wichtig ist. Ne? Wird das diese Kriegssituation überstehen oder nicht? Die reichen Golfstaaten, die ihre Kooperation mit Europa ausbauen wollen und die brauchen ein stabiles Umfeld, weil sie haben einfach ambitionierte Entwicklungspläne, ja, mit ihren Befolgungen, Modernisierung 2030, 2035, gerade 2040 und so weiter. Die wollen keine Kriegssituation Israel-Palästina haben. Sie wollen schon gar keine zwischen Israel und Iran haben. Und die Houthi-Raketen aufs Rote Meer, da wird dann niemand an den Küsten in Ägypten und Saudi-Arabien investieren. Mhm. Das heißt also, so sehr ist da schon allein die wirtschaftliche Entwicklung in der Region konfrontiert. Und da ist das Engagement wichtig. Und der Westsahara-Konflikt, der einfach zwischen Algerien und Marokko diese kalte Kriegssituation geschaffen hat, ist deshalb für uns Europäer auch so wirklich tatsächlich unangenehm, weil wir brauchen beide Länder. Marokko ist federführend in der Sache grüne Energiegewinnung und Transition. Die Europäer wollen gerne da investieren. Das ist ein sehr schwieriger Raum. Ja, die Europäer möchten eigentlich in Marokko investieren und nicht in der Westsahara, aber Teile der marokkanischen Regierung möchten gerne, dass in der Westsahara investiert wird. Das ist aber rechtlich total schwierig. Und Algerien möchte auch strenger mit Europa zusammenarbeiten in Sachen Energie. Ja, also die Abkopplung unserer Gaseinfuhren aus Russland haben wir auch nur deshalb geschafft, weil einmal mit dieser Gaskooperation mit Israel und Ägypten auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass Algerien seine Gaslieferung nach Europa extrem nach oben gebracht hat, nämlich besonders nach Italien. Mhm. Und dass einfach Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht worden sind über Tunesien und weiter. Das heißt, da sieht man wieder die Verknüpfung der drei Dinge. Es müssen die Kriege gelöst werden, es müssen die damit wir in Sachen Erhaltung unseres Wohlstandes und in der Klimafrage einfach vorankommen.
Mhm. Wird der Europa seiner Verantwortung gerecht und welche Rolle spielt Deutschland?
Mein proeuropäisches Herz würde sagen, wenn wir uns zusammenreißen, würden wir es schaffen. Wir haben eigentlich die Möglichkeiten. Mein Realismus sagt, oh Mann, das ist eine wirklich große Aufgabe. Also ich finde, dass von ihrer Struktur her die EU mit einer neuen Außenbeauftragten, die aus dem Baltikum kommt, die eine Distanz zum Mittelmeerraum hat, aber die eine starke Position sich erarbeiten möchte als Vertreterin der Außen- und Sicherheitspolitik.
Möglicherweise die stärkste von allen ihren Vorgängern.
Vielleicht.
Vorgängerinnen.
Mal gucken, ob sie an Herrn Solana herankommt, der das wirklich geprägt hat, dieses Amt. Denn also wir verdanken Javier Solana als den ersten Vertreter europäischer Außen- und Sicherheitspolitik eine Nahost- und Afrika-Strategie der EU aus dem Jahre 2000. Die verdanken wir ihm. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn man diese Papiere liest aus den Zeiten. Ja, auch Sie haben vorhin angesprochen, ja, diese Wohlstandsfrage, Herr Hofmann. Mhm.
In der Richtung war auch die Benita Ferrero-Waldner damals.
Ja, richtig, ja. Richtig. Die hatte als EU-Kommissarin, sie war damals für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik zuständig und hat das Thema auch sehr weit nach vorne gebracht. Also die waren die in den 90er Jahren eigentlich viel Positives geprägt haben. Und wenn man sich da auch die Gründung der Euro-Mediterranen Partnerschaft, also die Gründung der Partnerschaft Europas mit Nordafrika vorstellt, ich war ja persönlich da, habe das auch in meinem Buch geschrieben, vor 29 Jahren in Barcelona, die Gründung der Euro-Mediterranen Partnerschaft, wenn Sie da die Gründungsakte lesen, die wirklich genau defizit darauf kommt, wir wollen die Kriege in der Region lösen, wir nutzen den positiven Israel-Palästina-Oslo-Prozess, um in der Region Frieden zu schaffen, wir brauchen die wirtschaftliche gemeinsame Entwicklung, wir wollen gemeinsam Handel treiben und die Zivilgesellschaft entwickeln, gerade die Referenz darauf, die Wirtschafts Gap, also wir sind 10-mal reicher im Norden als im Süden. Heute ist es 6:1. Das war denen auch damals schon sehr bewusst, dass man das reduzieren muss. Aber wir haben die Kräfte nicht genug gebündelt in den 1990er Jahren. Die Voraussetzungen waren gut, aber man hat sich wirklich zurückschrecken lassen schon damals war das ja im Israel-Palästina-Kontext so, der weitere Siedlungsbau, der trotz der Verhandlungen vorangetrieben worden ist, oder Hamas-Terroristen haben damals schon israelische Busse in die Luft gejagt, obwohl verhandelt worden ist. In der israelischen Gesellschaft hat man sich zu wenig um die radikalen Kräfte in der Gesellschaft gekümmert, also die Siedler zurückgehalten, oder in der palästinensischen hat Arafat sich viel zu wenig um das Eindämmen der Hamas und ihrer Gewalt gekümmert. Und damit ist der Prozess so zerfasert und hat immer wieder auch die die Ministertreffen der EU mit Nordafrika und dem Nahen Osten einfach immer wieder lahmgelegt in die Ministerkonferenzen. Und dann sind wir hängen geblieben in bilateralen Handelsabkommen oder Assoziationsabkommen, die wichtig sind, weil sie eine rechtliche Basis haben. Also wir haben mit allen Ländern rund ums Mittelmeer wenigstens eine rechtliche Basis von Assoziationsabkommen. Aber die sind auch alle schon 20, 25 Jahre alt. Die müssen jetzt modernisiert werden. Das heißt, die Aufgabenpalette, die wir haben mit unserer Nachbarschaft, andere Mobilität und Migrationsfrage, andere Klimapolitik, die außenpolitischen Kräfte tragen, damit wir die Konflikte lösen können. Die Aufgabenliste ist lang, aber sie ist bewältigbar. Und sie hängt davon ab, Herr König, weil Sie das haben, und Deutschland. Sie hängt jetzt wirklich sehr stark davon ab, wie die Mitgliedstaaten die EU-Kommission stützen. Werden sie das tun oder nicht? Werden sie sich querlegen oder nicht? Werden wir die Möglichkeit nutzen, die EU-Instrumente haben? Wir haben Instrumente, Team Europe zum Beispiel. Was ist das? Es ist das Instrument, dass mehrere EU-Staaten sich zusammenschließen können und sagen können, wir machen das mit der EU-Kommission oder wir machen das mit der EU-Kommission. Das heißt, es wäre durchaus möglich, dass sich mehrere EU-Staaten sagen, ja, uns ist jetzt die Zusammenarbeit mit Ägypten bei grüner Energiesicherheit, bei Fragen von Mobilität, Migration und soziale Entwicklung wichtig. Wir kümmern uns ein paar Jahre drum. Und nicht nur, als dieses Abkommen abgeschlossen wurde im Juni letzten Jahres, da ist auch der österreichische Kanzler kurzfristig auch mitgefahren, war dann einen Tag da, aber dann wird nicht sich weiter gekümmert. Und mein Thinktank-Ansatz ist der, wir haben 27 Mitgliedstaaten, wir haben 9 Kriege in der Region und 9 Konflikte in der Region. Wenn man sich die aufteilt, wer zuständig ist, überall sind 3 zuständig oder manchmal auch 4 oder 2.
Mit einer Art Partnerschaft.
Ne? So genau, Herr König, mit einer Art Partnerschaft, aber dass man wirklich auch sagt, wir sind jetzt mal 3 Jahre zuständig. Gucken wir ruhig auf Israel-Palästina, da haben wir ja eine Bandbreite von Meinungen, von Irland bis Tschechien ist ja alles da. Warum kümmern sich dann nicht Spanien, die Meinung hat, wir müssen Palästina sofort anerkennen? Tschechien, die sagen nein, erst am Ende. Deutschland hat so eine Mittelposition. Warum? Na, und eine besondere Verantwortung für Israel. Warum sagt man nicht, Spanien und Deutschland und Tschechien bilden ein Team Europe und kümmern sich mit der EU-Kommission und dem Rat darum.
Das wäre praktisch im europäischen Auftrag.
Genau,
im europäischen Auftrag. Im Moment die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland schon fast ein Dutzend Mal alleine nicht im europäischen Auftrag in der Region war.
Dann hätte sie sich Rückenstärkung holen können für ihre Mission. Mhm. Und gleichzeitig hätte man nochmal die europäische Rolle stärken wollen. Weil das Interessante ist wirklich, und das ist diese Sache, die mir so Sorge macht, wenn ich mir die Hearings anhöre im Europaparlament und auch das, was die Europaparlamentarier fragen und das, was der Europäische Rat beschließt, auch gerade im israelisch-arabischen Konflikt und der Weiterentwicklung im Mittelmeer, das, was auf den Papieren steht, ist eigentlich klug und sinnvoll, auch das, was gesagt wird. Aber das, was jetzt umgesetzt werden muss, das braucht dann auch wirklich Futter bei die Fische, wie wir von der Küste sagen. Ja? Also das muss jetzt wirklich untermauert werden. Denn meine Sorge ist, dass wir wieder jahrelang von 2-Staaten-Lösungen im Israel-Palästina-Kontext reden, aber dann doch nichts dafür tun, obwohl wir ein Interesse haben, dass dieser Konflikt gelöst ist, weil wir ja merken in unserer eigenen Gesellschaft hier in Deutschland, wie dieses Thema viele Teile unserer Gesellschaft aufheizt. Nicht nur bei uns in Deutschland, ja, in Frankreich, auch in vielen europäischen Ländern. Und dabei haben wir diese Instrumente, wir haben über Team Europe gesprochen, wir haben über so viele Dinge gesprochen, die Win-Win ausbringen kann. Und den Kontext brauchen wir halt auch die Amerikaner. Und jetzt wird es wirklich darauf ankommen, was wird Trump machen und wie stellen wir uns dazu auf? Nur hier zu sitzen und zu gucken, was macht Trump und wir machen gar nichts, wird uns nichts helfen. Bei aller Kritik an Borrell, der ja jetzt ausscheidende EU-Außenbeauftragte gewesen ist, Herr Borrell hat einen 10-Punkte-Plan zum Israel-Palästina-Konflikt erarbeitet im Januar diesen Jahres, wissend, dass Herr Biden sich kümmert um Waffenstillstand, Geiselbefreiung in Gaza. Das ist sozusagen, das ist amerikanische Oberhoheit, da so viel politischen Leverage haben wir nicht. Die arabischen Länder spielen eine viel stärkere Rolle als früher. Die haben sich zusammengetan, Ägypten, Jordanien, Katar, Emirate, Saudi-Arabien, deren Friedensplan. So, wir kümmern uns als Europäer darum, alle, die vermitteln wollen, zusammenzubringen, damit sie sich nicht zerfasern, so wie das mal in den 1990er Jahren gewesen ist. Das sind von den Plänen her gute. Die Frage ist jetzt, wie wird das Verhältnis aussehen der neuen amerikanischen Administration zur israelischen Netanyahu-Regierung? Wie verhalten die sich auch gegenüber Iran? Wie verhalten die sich gegenüber gerade auch Saudi-Arabien? Und wie bereiten wir Europäer uns vor auf der Wandel, der vor der Tür stehen wird?
Ich glaube, das Problem, was aktuell nur mit dem vor allem jetzt Deutschland konfrontiert ist, und das spiegeln uns auch so ein bisschen die Gespräche wieder, die wir hier auch schon im Podcast geführt haben, das Image Deutschlands besonders in der arabischen Welt, aber auch innerhalb Deutschlands, gerade bei den arabischen Communities, ist einfach dermaßen
abgestürzt,
auf einem Tiefpunkt aktuell. Das höre ich überall wieder und ich finde es auch nachvollziehbar, weil häufig angeführt wird, dass die deutsche Außenpolitik eine sehr heuchlerische ist. Also Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, dass hier die Worte und Taten einfach zu weit auseinandergehen. Also dass der Anspruch ein guter, ein sehr hehrer sein mag. Aber die wenn man sich einfach die Geschichte Gazas in den letzten 12, 13, 14 Monaten anschaut, dann findet man davon ja wenig wieder.
Also ich finde, Herr Hofmann, ja, das Interessante ist, dass die angehende Kommissarin für das Mittelmeer und den Nahen Osten zwei interessante Dinge gesagt hat, wo ich aufgehört. Sie hat gesagt, wir Europäer im Israel-Palästina-Konflikt nicht mehr nur Payer, also nicht mehr nur Bezahler, sondern auch politischer Player. So, wenn ich den Anspruch haben will, dann muss ich mich wirklich selbst zusammensetzen und gucken, was es ist und dann mit den Amerikanern reden. Ich will es so erklären. Der Bruch der gemeinsamen europäischen Außenpolitik gegenüber dem Israel-Palästina-Konflikt ist seit 2014 passiert. Was ist 2014 passiert? 2014 gab es das letzte Mal den Versuch der amerikanischen Administration, damals Obama mit Außenminister Kerry, im Israel-Palästina-Kontext zwischen Abbas und Netanyahu nochmal einen Anlauf zu nehmen, in die Zwei-Staaten-Lösung zu kommen. Das ist gescheitert und dann haben auch die europäischen Mitgliedstaaten gesagt, das hat gar kein Problem, die Palästina-Frage ist vorbei. Wir haben unsere nationalen Interessen und es ist nun mal einfach so, Israel ist eine der innovativsten Länder im Nahen Osten, es gibt andere auch, aber und haben ihre bilateralen Beziehungen gerade zu Israel aufgebaut. Nicht nur auf historischer Verantwortung, da steht Deutschland nicht alleine, auch Tschechien, Ungarn, viele fühlen das. Weil mit dem Mauerfall wirklich unsere neuen Mitglieder in den osteuropäischen Ländern, die wir aufgenommen haben, hatten während der Zeit der Ost-West-Konfrontation eine aufoktroyierte pro-arabische Position haben müssen und haben ihre jüdischen Wurzeln in ihrer eigenen Geschichte völlig negiert. Das ist nach dem Mauerfall zurückgekommen. In Tschechien, in Polen, überall hat man die jüdischen Wurzeln wieder entdeckt und hatte das Gefühl gehabt, wir möchten unsere bilateralen Beziehungen zu Israel stärken.
So, und ja, dadurch man sieht das auch bei den UN-Abstimmungen.
Ja, genau. Und dadurch hat man auch das Narrativ zu dem Konflikt entwickelt. Nicht im europäischen Gesamtinteresse, sondern im nationalen Eigeninteresse. So, wenn wir auf Deutschland gucken, neben unserer Verantwortung, die IT-Wirtschaft in Israel ist einfach eine sehr innovative, ja, da profitiert unglaublich viel an Wirtschaftsbeziehungen in Europa, in vielen Mitgliedstaaten. Der Umbau unserer und Modernisierung unseres eigenen Bundeswehr wird mit israelischer Drohnentechnologie angestrebt. Und was wir vorhin schon besprochen haben, wirklich das Gasfeld im östlichen Mittelmeerraum ist zum Nutzen vieler in Europa. Und damit ist auch sozusagen da die Palästina-Frage weiter eben zurückgekommen, einfach zu erklären, wie weit es sich ausgebildet hat. So der Terroranschlag der Hamas auf Israel und uns in Deutschland. Es ist nun mal so, dass wir wirklich auch hier viele Teile unserer Gesellschaft auch schockiert waren und auch zur Kenntnis nehmen, dass eben halt auch deutsche jüdischen Glaubens viel Ausgrenzung und Schmähung erfahren haben und eben nicht nur sozusagen auch die mit unserem arabischen Background, ja, also mit beiden gesellschaftlichen Teilen und dass die Orientierung deutscher Außenpolitik da wirklich eine Weile gebraucht hat, um wieder ich will noch nicht mal sagen eine Mittelposition. Vielleicht will ich was zu meiner eigenen Erfahrung sagen. auf den Konferenzen und Tagen, wo ich in der letzten Zeit gewesen bin, und auch in Nordafrika, weil ich eingeladen wurde zur Frage der Energiekooperation, ne, Europa, Nordafrika und so, werde ich auch gefragt nach Deutschland und unsere Rolle im Israel-Palästina-Konflikt. Und man sagt immer, wir gehen davon aus, dass ihr ein gutes Verhältnis zu Israel habt. Warum ist euer Einfluss so gering? Ja, und warum habt ihr die Beziehung dann auch zu Arabien beschädigt und weiter zurückgestellt und habt euch alleine darauf konzentriert? Das ist schwierig, das zu erklären, wie es bei uns innengesellschaftlich und innenpolitisch abgelaufen ist. Und da jetzt eine europäische Balance, also wenn ich, und ich bin es nicht, aber wenn ich der, wenn man mich jetzt zum europäischen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik gewählt hätte, würde ich jetzt den Versuch unternehmen und würde alle 27 europäischen Außenminister und die zuständigen Kommissare mal 2 Tage in einen Workshop, Closed Workshop einladen und das Ganze mal auf den Tisch bringen, dass wirklich mal genau darum geht, warum kommen wir nicht zusammen, wo sind wirklich die Konflikte und wie können wir dem Anspruch, nicht nur Bezahler zu sein, sondern auch ein politisch Ding gerecht werden. Denn und wie stellen wir uns darauf ein, wenn Herr Trump einen Konfrontationskurs gegenüber Iran fährt oder einen überraschenden Deal mit der iranischen Führung macht. Wenn die rechtsgerichtete Regierung Netanyahu weiter intensiv finanziell und militärisch unterstützt oder wenn er es vielleicht doch nicht macht. Wie positionieren wir uns da? Wie machen wir uns denn wirklich interessant? Weil je mehr die Eskalationen kommen, wir fühlen zuerst die negativen Folgen und sind da gefordert. Aber wirklich am Ende wird es so sein, werden die Mitgliedstaaten in den nächsten Jahren wirklich europäische Außen- und Sicherheitspolitik unterstützen? Werden sie weiter den Ukraine-Kurs führen, nicht nur den Nahostkurs? Wie verhalten wir uns zu internationalem Recht? Wie verhalten wir uns zur globalen Klimaentwicklung? Überall werden jetzt die Mitgliedstaaten gefragt sein. Und deswegen ist jetzt gerade für Deutschland wirklich ganz schnell möglich, dass wir auch schnell wieder eine handlungsfähige Regierung haben, weil am Ende des Tages sind wir in der Mitte Europas. Wir sind der wichtigste Staat, einfach weil wir geografisch in der Mitte sind. Und sehr viele von unseren, gerade unseren kleinen Nachbarn, gucken auf uns. Wir haben eine Verantwortung, nicht nur gegenüber uns immer nur sozusagen auf uns selbst zu gucken, sondern wir haben so viele Nachbarn, die auch klein sind, auf die wir Rücksicht nehmen müssen.
Ein Teil davon ist die Frage der Zwei-Staaten-Lösung. Wie realistisch ist die? Hat die jemals eine Chance? Ich sehe schon, schwere Frage.
Nein, ich überlege, wo ich sie für unsere Zuhörer am klügsten beantworte. Es gab wirklich 2 Momente, wo es sehr nah dran war. Der letzte war 2008 zwischen dem israelischen Premierminister Olmert und Abbas. Sehr eng. Das kommt wieder hervor, wenn wir mitbekommen, dass Olmert auch als Rentier mit dem ehemaligen palästinensischen Außenminister Al-Kitwa zusammen weitergearbeitet hat an ihrem Plan. Also die Pläne gibt es, wie man eine israelisch-palästinensische Zwei-Staaten-Lösung organisieren kann. Selbst Herr Trump hat ja einen gemacht mit Herrn Netanyahu. Mhm. 2019/20 über seinen Schwiegersohn Kushner erarbeitet. Ich habe ihn mir auch mal wirklich durchgelesen, also ich kenne die Pläne, ne? Die Oslo-Verträge oder Genf war auch noch sehr nahe, das, was 2000 in Genf vereinbart worden ist. Und den Plan, den Trump über seinen Schwiegersohn Herrn Kushner mit Netanyahu und seiner Regierung da seinerzeit ausgearbeitet hat vor 5 Jahren, der dann feierlich im Weißen Haus unterzeichnet wurde. Mit dem Beigeschmack.
Deal of the Century.
Genau, das ist, ja, auch mal der Deal of the Century, der dann nicht mit den Palästinensern erarbeitet wurde. Aber wenn man ihn sich mal ganz genau anguckt, hat er sehr, sehr viel von 2-Staaten-Lösungskomponenten, die in anderen Plänen vorher schon erarbeitet worden sind. Wo die Palästinenser mit Recht sagen würden, das gefällt uns nicht, ist, dass den israelischen Sicherheitskräften und dem Militär besondere Rechte an militärischen Interventionen eingeräumt werden und dass man vielleicht bei dem Landtausch kritischer ist, aber es gäbe ihn. Das heißt, die Europäer könnten Herrn Trump sagen, in ihrer ersten Amtszeit haben sie einen Plan gehabt, der muss doch jetzt umgesetzt werden. Also
positiv
gesehen,
ja,
positiv gesehen, Herr Hofmann, wäre das möglich, weil ich schätze Herrn Trump als eine Person ein, aufgrund seines starken Narzissmus, der möchte noch einen Friedensnobelpreis haben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall in seiner Amtszeit. Und er wird sich die Konflikte angucken, er wird gucken, kann ich was bei Iran-Israel machen, kann ich was bei Israel-Palästina machen, kann ich was in der Ukraine machen, kann ich was mit Nordkorea machen. Das wird er sich angucken, ausgucken, was ist am einfachsten zu kriegen, damit ich persönlich, das ist meine einzige positive Strecke dabei. Wenn wir aber sein Kabinett angucken, seine Personalauswahl angucken, hat er mit Blick auf China, mit Blick auf Iran, mit Blick auf Russland und andere Persönlichkeiten nominiert, die von ihrer politischen Vita her sehr stark auf Konfrontationen gebürstet sind. Ja, da könnte man sagen, ja, Herr Trump wird auf alle diese Konflikte in der Welt zwei Messages ausrichten. Einmal eben, schaut mein Kabinett an, wir sind hier serious, ja, wir sind hier ernst zu nehmen als Amerikaner und ihr habt zu springen. Oder wird er, wie jetzt, das wohl Elon Musk, seinen Sonderbotschafter, nenne ich ihn mal für ja, alle möglichen ja, Fragen, ja. Der wohl mit dem UN-Botschafter Irans schon gesprochen haben soll, auch das Signal senden, ich bin an Deals, also an bilateralen Vereinbarungen interessiert, um mal zu kriegen, kann ich da was bewegen? Weil ich hoffe, ich mich nicht irre. Er will keine weiteren Kriege im Nahen Osten haben, auch keine kriegerische Auseinandersetzung mit Iran haben. Vielleicht gibt er der Regierung Netanyahu noch militärisch irgendwie eine Art von Blessing in Gaza und Südlibanon, aber eine größere Eskalation will er da sicherlich auch nicht haben, weil sein Hauptinteresse wird sein, die amerikanischen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zu den reichen Golfstaaten auszubauen, ne? Also Katar, besonders Emirate und Saudi-Arabien, weil der sieht da auch, der will ja auch Gelder nach Amerika reinholen. Aus Europa will er sich die Industrie holen, sehr wahrscheinlich, und die Handelsbeziehungen für Amerika verbessern. Aus dem Nahen Osten das Kapital aus den reichen Golfstaaten reinholen und möglichst viele Produkte dorthin verkaufen. Das sind die Denkkategorien, die er da hat. Und da kann man drauf setzen, dass er vielleicht in Frage Konfliktlösung und Kriegsbeendung irgendwo annäherbar ist. Ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, dass ein Teil der Verhandlungsstrategie ist, vielleicht mit dem Personal zu drohen, dass ich sogar einen Botschafter nach Israel schicke, der dieser rechten Regierung Netanyahu sehr nahe ist, besonders auch der Siedlerbewegung. Oder eben vielleicht den neuen Außenminister, der mit Blick auf den Nahen Osten eine sehr harsche Position gegenüber der iranischen Führung signalisiert, aber gleichzeitig mit diesem Treffen wohl mit dem UN-Botschafter durch Elon Musk auch zu signalisieren, ich bin auch an Konfliktlösung interessiert, schaut mal, was ihr mir anbieten könnt, und dann werde ich abwägen, was ich mache.
Also doppelgleisig zu fahren, ne?
Sicherlich doppelgleisig zu fahren. Es kann auch sein, dass es nichts bringt, so wie in seiner ersten Amtszeit mit dem nordkoreanischen Diktator, ja. Hat er ja zwei oder dreimal
das
probiert,
war
die Strategie.
Genial, wie weit es gebracht hat und dann selber alles wieder
kaputt gemacht hat. Mein Plädoyer ist weiterhin, wenn für uns als Deutsche und Europäer europäische Außen- und Sicherheitspolitik stärken, nicht nur eben gegenüber Ukraine, dass wir da besser aufgestellt sind, gegenüber unserer eigenen Sicherheit, sondern gegenüber auch dem Nahostkonflikt und den anderen Konflikten in der Region. Und dass wir in Teilen da auch schon auf einem guten Weg sind. Also eine Sache macht mir da Hoffnung. Wir hatten vor wenigen Wochen in Brüssel das erste Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs mit den Prinzen, Emiren und Präsidenten aus den sechs Golfstaaten, ne? Also Kuwait, Bahrain, Katar, Emirate, Oman und Saudi-Arabien. Und wenn man sich die Abschlusserklärung durchliest, ist das schon sehr interessant, was man sich vornimmt. Also sprich, Europa erkennt, die reichen Golfstaaten sind für uns ein ganz wichtiger Partner bei der Stabilisierung der Region, bei der Wirtschaftszusammenarbeit. Und vor allen Dingen, wir sehen, da ist vor allem auch das Potenzial für Einstieg in alternative Energiegewinnung. Ja, sie werden, diese reichen Golfstaaten werden weiterhin Öl und Gas verkaufen wollen. Wir profitieren ja auch irgendwo davon. Aber die haben die technischen Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, dass das alles nachhaltiger organisiert wird. Und die haben ein großes Interesse daran, weil sie davon ausgehen, die Welt braucht mehr Energie, dass also das mehr an Energie über grüne Energiegewinnung zu gewährleisten. Sie merken ja auch, es wird bei ihnen auch alles heißer. Sie müssen umbauen und modernisieren. Und wenn wir uns da gut als Partner anbieten, mit unserer Technologie gemeinsame Ausbildungszentren bauen, ist das so eine Achse der Hoffnung in all diesen schwierigen Konflikten um uns rum.
Nur nochmal zu Trump, da sehe ich ja für ihn die große Chance eigentlich, wenn er es schaffen würde, Netanyahu zu besänftigen, irgendeine Lösung mit ihm auszuhandeln, weil gut, Netanyahu hat ja eher diese private Motivation, dass er den Krieg weiterführen will, um nicht ins Gefängnis zu gehen letztendlich wegen der ganzen Korruptionsvorwürfe. Wenn Trump da eine Lösung finden würde, dann könnte er halt gleichzeitig mindestens drei Konflikte lösen. Den Gaza-Krieg, die Angriffe durch die Houthis und auch viele, Großteil der Angriffe der Hisbollah, denn beide haben sich ja darauf berufen, wir würden hier gar keine Raketen abfeuern, wenn ihr da in Gaza mal aufhören würdet mit dem Morden. Und auch die iranischen Raketen sind ja auch darauf zurückzuführen. Also das hätte eine sehr positive Kettenreaktion auslösen. Bisher ist das aber, also Biden hat es nicht geschafft bisher. Und das ist, glaube ich, so die ganz große Frage, die sich alle noch stellen. Warum nutzen die USA nicht ihren gigantischen Einfluss, den sie ja eben auf die israelische Regierung haben?
Das wissen sie, das weiß jede Administration, das wissen die Demokraten, das wissen auch die Republikaner. Aber sie wägen immer wieder ab, wie viel Druck üben sie aus und nicht, auch mit Blick auf ihre eigene Innenpolitik. Mhm. Und da ich bin da zu wenig Amerika-Kenner, um das fair beantworten zu können. Ja, sie könnten mehr Druck ausüben, würden wir jetzt sagen. Aber sie werden dann auch sagen, dann müssen wir das nicht alleine machen. Ihr Europäer könnt uns auch mal da drin unterstützen. Ja, was sind dann parallel eure Angebote an Israel und die Palästinenser, dass das sozusagen, wenn ich da mich stärker politisch engagiere, auch mit Druck, dass das ein gemeinsames Paket ist, dass der Konflikt gelöst ist. Dann in einer Sache hat aus dem Hearing mit der EU-Kommissarin für Mittelmeer und Nahost schon hervorgebracht. Sie hat auch immer wieder gesagt, auch sie wurde darauf angesprochen, können die Europäer nicht mehr Druck ausüben und so weiter und so fort. Und sie hat gesagt, am Ende brauchen wir beide. Ja, wir brauchen eine gestärkte palästinensische Autonomiebehörde, die in der Lage ist, auch alles wieder aufzubauen, umzustrukturieren und vor allen Dingen auch die palästinensische Mehrheitsbevölkerung hinter sich zu bringen. Und wir brauchen auch eine israelische Regierung, ja, die auch dann mit uns arbeiten will. Mhm. Das ist eine schwierige Abwägung. Und
was macht man auch mit den Siedlungen, die ja die ganze Zwei-Staaten-Lösung eigentlich, also ich, mein Eindruck ist, die meisten Kritiker der Zwei-Staaten-Lösung sind eigentlich liberale Israelis. Also alleine wegen der Siedlung, die in den letzten Jahren vor allem und der ganzen Annexionspläne und der rechten Regierung, die ja eigentlich alles sind, außer eine Hoffnung für eine Zwei-Staaten-Lösung.
Also ich sehe das auch so, Herr Hofmann, dass am Ende des Tages jetzt wirklich auch eine, wenn man überhaupt noch von einer Zwei-Staaten-Lösung reden soll, kann und ihre Realisierung, geht das nur über Trump, der sagt, das will ich jetzt, weil den Plan habe ich mit dir, Netanyahu, hier in Washington feierlich eröffnet. Ich will, dass der umgesetzt wird.
Warum nicht eine Einstaatenlösung mit gleichen Rechten für alle?
Ja, das gibt es ja. Es gibt ja mehrere Modelle. Mhm. Also es gibt vor zwei Jahren waren ja. Das Interessante ist ja, es gibt ja viele, trotz des Krieges und dieses tiefen Misstrauens und dieser tiefen Wunden, die geschlagen worden sind und jeder in seinem eigenen Narrativ, gibt es immer noch diverse israelisch-palästinensische Initiativen, die zusammenarbeiten und zusammenarbeiten wollen. Und da gibt es auch, ne, Yossi Beilin mit Sahar Nusseibeh und so, die so ein Konföderationsmodell sich ausgedacht haben, gesagt haben, es lässt sich praktisch so schwer eine Zwei-Staaten-Lösung organisieren, ja, aufgrund die Infrastruktur hat sich alles auf eine Ein-Staaten-Lösung ausgerichtet, das lässt sich technisch gar nicht mehr machen, wir gehen in eine Konföderation, also diese ganzen Modelle sind möglich, also am Ende ist es so, jedes Modell, sei es ein Staatenmodell, in dem gleiche Rechte und gleiche Pflichten für Israelis und Palästinenser an der Tagesordnung stehen, oder Formen von Föderation oder tatsächlich irgendwie eine kooperative Zwei-Staaten-Lösung hängen am Ende davon zusammen, dass die Gesellschaft ein Mindestmaß an Vertrauen haben und dass irgendwo ein Kooperationsgeist da ist. Mhm. Das können nur die Zivilgesellschaftsorganisationen auf beiden Seiten herstellen. Das heißt, diese Initiativen repräsentieren nicht die Mehrheiten und sie sind auch, aber es gilt, sie weiterhin zu unterstützen, wenn wir sagen, wir wollen in die Richtung. Ich bin auch sehr skeptisch, wenn ich vor Ort durchfahre und ich das alles sehe, ja. Haben die ganzen Siedlungen Haoma oder wenn.
Checkpoints.
Ja, und das alles sehe und die Zerfransung mir das auch überlege und dann, ja. Aber dann wird dieser Konflikt nicht enden und dann wird es wieder so eine Eruption geben und wieder eine Eruption geben und wieder eine Eruption geben.
Apropos skeptisch, eine sehr persönliche Frage.
Ja.
Sie beschäftigen sich Jahrzehnte mit Analysen über den Nahen Osten. Sie sind 30 Jahre in der Bertelsmann Stiftung mit dem Thema befasst. Sie halten Vorträge, schreiben Bücher, machen unseren Videopodcast. Haben Sie nicht einmal das Gefühl, es hat ja gar keinen Sinn, es bringt nichts? Ich hätte lieber Botanik studieren sollen?
Nein. Das nicht.
Bringt's doch was.
Ich bin da ein bisschen über mich immer wieder erstaunt, dass auch wenn die Konfliktlagen noch so schwierig sind, ich dann doch immer wieder überlege, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, rauszugehen. Ich hätte mir vom Herzen auch gewünscht, dass Amerika Kamala Harris gewählt hätte, weil ich auch global gucke, ja. Ich gucke, wir würden mit ihr eine andere Klimapolitik haben, vielleicht eine andere internationale Rechtsfragepolitik haben und so weiter. Und gucke trotzdem, wo gibt es Möglichkeiten, den Trump mit seinen Dingen zu nutzen im Sinne von Konfliktlösung in unserer eigenen Nachbarschaft. Also das heißt, ich versuche immer, wenn es auch noch so schwierig ist, Gedanken zu entwickeln, auch mit anderen Wissenschaftlern, gerade in Europa, Vorschläge zu erarbeiten, wie man mit rumgeht. Ich glaube, es ist jetzt auch total wichtig, nochmal wieder ganz neu zu analysieren, was sind die einzelnen Interessen und Möglichkeiten von Politik der einzelnen EU-Mitgliedstaaten gegenüber ihrer Nachbarschaft in Nordafrika, um zu gucken, wo sind neue Schnittmengen und wo kann man das transatlantisch nutzen. Es ist schon so, Herr König, dass wir in den 1990er Jahren viel mehr Chancen hatten. Mir nochmal so bewusst geworden ist, dass eine Euphorie da war. Ich war ja schon auf der Madrider Friedenskonferenz da 1991, die, ich glaube, vom Format her wirklich vorbildlich war. Aber die Amerikaner seinerzeit haben den Europäern dort keinen Raum gegeben, haben von Anfang an das Bild im Kopf gehabt, die Europäer, wir organisieren alles politisch, die Europäer werden es zahlen. Wir haben uns darauf eingelassen, wir haben keine politische Rolle gefordert. Das heißt, da müssen wir jetzt aufbauen. Und man hat die palästinensische Delegation in der Jordanischen versteckt und sich damals noch nicht getraut, eine eigene palästinensische Delegation mit der PLO, mit Arafat, neben die syrische, die libanesische, man muss ja so mal auf der Zunge zergehen lassen. Da saß Shamir für Israel mit einer israelischen Delegation, daneben eine syrische, eine libanesische, eine jordanische, eine ägyptische und die Palästinenser waren in der jordanischen. Ich schließe nicht aus, dass solche Dinge weiterhin auch hier in Zukunft machbar sind. Ja, aber da brauchen die Palästinenser eine eigene. Ich glaube, wenn Herr Trump auch wieder auf die Idee kommt, arabische Länder mit Israel über Abraham Accords zusammenzubringen, wenn die sagen würden, ja, und die palästinensische Autonomiebehörde wird ein gleichberechtigter Partner in dem Kontext sein, hat das einen ganz anderen Duktus, als wenn man wieder versuchen würde, es um die Nichtlösung der Palästina-Frage herumzubauen. Also wenn wir uns da gut aufstellen und vielleicht gute politische Drähte haben, die Trump-Administration da politisch mit, ich will nicht sagen beeinflussen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich weiß es nicht. Oder man muss sich tatsächlich auf große Überraschungen und Disruptionen einstellen. Ich hoffe nur wirklich, und da kommen wir zurück, was Sie vorhin sagten mit Herr König, mit Deutschland und wie die anderen alle so sind und so weiter, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Ich habe da eine gewisse Hoffnung, aber meine Skepsis ist größer.
Um langsam zum Ende zu kommen, würde ich vielleicht nochmal die Perspektive versuchen, ein bisschen zu ändern. Wir haben jetzt vor allem sehr über die europäische, US-amerikanische Ausrichtung gesprochen, wie da der Einfluss wäre auf diese Krisen in der Region. Gleichzeitig gab es ja 2010, 2011 den sogenannten Arabischen Frühling, also eine Revolution letztendlich vom Inneren dieser Länder, die dann total unterschiedlich verlaufen sind, von Land zu Land ganz, ganz anders. Aber wäre das nicht vielleicht auch nochmal ein alternativer Lösungsansatz, wo man natürlich auch nicht vorhersehen kann, in welche Richtung es geht, aber dass das sozusagen dann eher die intrinsische Motivation wäre, die ja eigentlich immer besser ist als von außen, wo auch immer der Vorwurf bestehen könnte, ah, hier mischen sich wieder andere Länder ein, wer weiß, was die für Interessen haben da in Europa. Dieser Vorwurf, der ist ja nie ganz zu leugnen, weil man hat ja auch seine eigenen Interessen. Wäre das nicht vielleicht, das kann man natürlich schwer jetzt steuern, aber wie blicken Sie darauf?
Also Herr Hofmann, ich finde, dass Sie jetzt zum Schluss noch einen der wichtigsten Punkte ansprechen, was unsere Beziehung als Europäer und Deutsche mit den Gesellschaften im Nahen Osten und Afrika angehen. Wir haben in dieser Region 4 Grundkonflikte seit 50, 60, 70 Jahren. Wir haben über die Territorialkonflikte gesprochen, Israel-Palästina, zum Beispiel Kurden, Westsahara. Wir haben gesprochen, nee, Türkei haben wir nicht gesprochen, aber die Frage, wohin gehört die Türkei? Und der Gegensatz, ne, Iran, Israel, Saudi-Arabien, ne, die regionalen Mächtekonstellation in der Golfregion. Aber die vierte Frage, die Frage von Legitimation von Macht, die Frage, wer entscheidet, wo Steuern erhoben werden, die Frage, wie sind die Gesellschaften organisiert, ist eine zentrale Frage. Und wir haben in der Region eigentlich einen Trend zur Autokratisierung, weil die Versuche aus der Gesellschaft, sich zu pluralisieren und zu demokratisieren im Rahmen des arabischen Frühlings, ich spreche lieber von der Arabellion, gescheitert sind, selbst im Modellland Tunesien. Aber das wird wiederkommen. Also es wird sich an einem anderen Punkt entzünden.
Es läuft ja auch teilweise ja, immer noch im Sudan
ist
und
ja,
so weiter.
Ja, es ist ja, das Interessante ist ja auch, dass wir 2018, 19 eine neue Welle hatten, ne, im Libanon. Sie haben Sudan angesprochen, genau. Libanon, Sudan, Algerien, Irak.
Ja.
So, dann kam Corona und hat alles wieder brachgelegt. Ich war jetzt in den letzten Monaten in Marokko, in Algerien, in Tunesien und zweimal in Ägypten. Und wenn ich mit den jungen Leuten spreche, ich finde das immer wieder faszinierend. Die wollen was aus ihrem Leben machen. Die wollen was aus ihrem Leben machen. Aber sie wollen das zu Hause machen. Und wollen aber auch gerne Teile in Europa lernen und auch arbeiten, aber die wollen eigentlich nicht weg. Also das ist wirklich mein Eindruck, die wollen nicht weg. Also sie wollen, dass es zu Hause eine Staatsstruktur gibt in ihren Ländern, die serviceorientiert ist und ohne Korruption und ohne Bakschisch und Wasta ist, ne? Also ohne diese Korruptionselemente ist, einfach Chancen haben und faire Bedingungen haben. Das wird immer wieder hochkommen. Sie wollen natürlich kein Chaos haben, aber das sozusagen dieses Unruhepotenzial, was in diesen jungen Gesellschaften ist, wenn ich diese Chancen nicht bekomme, dann gehe ich oder dann werde ich rebellieren, wird anders erscheinen. Und ich glaube, dass dieser Druck von außen mit dem Klimawandel, Herr Hofmann, diese Hitze und der Wasserstress, der da ist, der zusätzlich diese Gesellschaft stressen wird, der kann ein Entzündungsmoment haben, dass wir wieder in den Gesellschaften zu Eruptionen kommen, wenn sie keine klugen Führungen haben, die wirklich eine Modernisierung der Gesellschaften und der Wirtschaften vorantragen, einen gewissen Freiraum an Politik ermöglichen und Chancengleichheiten geben. Die möchten Chancengleichheiten haben. Sie möchten in der Lage sein, das als kurzen Abschluss, in Tunesien zum Beispiel, die Start-ups und die jungen Unternehmer möchten mit PayPal bezahlen können und Kreditkarten bezahlen können, damit sie Sachen für ihre Firmen in Europa kaufen können und nicht diese Restriktionen haben. Das sind Kleinigkeiten. Wenn man die ändern, dann können die auch viel stärker ihre Möglichkeiten entfalten. Oder wenn diese Länder in ihre Administrationen investieren, denn auch grüne Energieentwicklungsprojekte brauchen eine kluge und sachorientierte und starke Verwaltung. Das heißt, um vielleicht noch einen guten Abschlusspunkt zu setzen, unsere Europäische Investitionsbank macht in Nahost und Afrika kluge Projekte. Sie macht eine Wasserentsalzungsanlage in Aqaba in Jordanien, die angetrieben wird von Solarenergie und die begleitet wird durch ein Ausbildungszentrum für mitarbeitende Ingenieure und Techniker und Arbeitende, die diese Wasserentsalzungsanlage auch wirklich professionell machen können. Und sie haben ein Ertüchtigungsprogramm für die lokale Verwaltung von Aqaba, damit die in der Lage ist, dieses große Projekt auch administrativ lokal zu managen. Weil diese große Wasserentsalzungsanlage in Aqaba ist dafür da, bis nach Amman hinein das Land mit Trinkwasser zu versorgen. Also da sind wir wieder, wir haben schon wirklich coole Tools, gute Tools. Jetzt muss das Ganze auch politisch sinnvoll eingepackt werden. Eine Chance gibt es, aber Skepsis bleibt.
Also es gibt Hoffnung. Es gibt Skepsis und Hoffnung. Ich glaube, wenn wir Sie wieder mal einladen dürfen, unter anderen Voraussetzungen in der arabischen Region, dann freuen wir uns schon jetzt. Das Interesse wäre vorhanden. Vielen herzlichen Dank für den großen Rundumblick. Danke auch für deine guten Fragen.
Danke ebenso und danke Ihnen auch.
Danke für das Gespräch und den Gedankenaustausch, Herr König, Herr Hofmann.
Danke.